Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Da setzen sich Menschen an einem Wirtshaustisch hin und reden völlig unkontrolliert.
Ein origineller Ansatz.
Nach der ersten Sendung wird das Ding bereits in eine Sommerpause geschickt.
Kellner TV dürfte ein guter Nährboden für sowas sein. Ist das gescheit?
Einen der wenigen fehlenden Journalisten in diesem Land.
Und das war ich.
Grob faktenwidrig.
Sehr elegant beworben. Ich danke.
War eben der schwache Partie.
Wilder Ritt, ja.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Oder soll ich vielleicht doch lieber guten Morgen, lieber Thomas, bei Maurer und Schick sagen? Weil ich glaube, du hast genauso wie ich eine harte Nacht gehabt, oder?
Naja, harte Nacht leider nicht im Sinne von einer harten Partie von Seiler und Speer, sondern es hat sich einiges an Arbeit aufgestaut vor Urlaubsantritt. Insofern
ja, genau. Also dann in deinem Fall Sears, zu allen anderen zuhörenden Personen ebenso Sears bei Maurer und Schick, dem Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung mit einer größeren und manchmal auch einer kleineren Portion Satire. Ich würde sagen, heute fahren wir mal vor deinem Urlaub, wo wir ja den Podcast weitermachen werden, das jetzt schon mal als Versprechen, die große Fuhr an Satire auf. Ich sage nur, es kommt Peter Westenthaler vorbei.
Ja, das ist so ein bisschen so, fast so ein Vicky Simon Piper Moment. Man hat schon ganz lange nicht mehr dran gedacht, was denn gibt.
Austria in a nutshell.
Mit einem Grund, warum wir beide letzte Nacht eine harte Nacht haben, aber eben keine schwache Partie. Es gibt derzeit eine Sendung auf ORF3, die kann man sich nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr in der Früh anschauen. Da muss man also entweder ein bisschen länger aufbleiben oder sehr früh aufstehen. Die Sendung heißt Jetzt red ich, ein Wirtshaus-Talk. Und schon nach der ersten Sendung muss man sich eigentlich fragen, wie viele R sind da in diesem Wirtshaus? Denn es ist so etwas wirklich wie, ja, also ich habe nichts Vergleichbares im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bisweilen erlebt. Da setzen sich Menschen an einem Wirtshaustisch hin und reden völlig unkontrolliert, ungesteuert und zum Teil auch grob faktenwidrig durcheinander. Ist das öffentlich-rechtlicher Auftrag, wie du ihn gerne erfüllt siehst, lieber Thomas?
Naja, ich glaube, die Frage ist eine rhetorische, soweit kenne ich dich bereits. Da steckt eine gewisse manipulative Absicht dahinter. Es ist schon sehr erstaunlich und ich muss ja sagen, diese Art Stammtisch, ich bin in der Brigittenau aufgewachsen und meine erste Wohnung war im zweiten, im Stuberviertel, als das von Gentrifizierung noch also unvorstellbar weit entfernt war. Und sowas, also ein Wirtshausgespräch dieses Niveaus habe ich auch dort und damals wirklich selten gehört. Also das ist schon etwas, wo du, das ist so ein bisschen eine Albtraumvorstellung, dass du am Nebentisch sitzt und es ist kein anderer frei. Oder noch schlimmer, du hast ein Ticket von Wien nach Dornbirn und die Fünfe steigen ein und besetzen das Sechsabteil. Sechsabteile gibt es ja nicht mehr. Aber also das war auf jeder Ebene interessant gecastet. Vor allem der Wirt.
Der Patrick Raphael.
Der da irgendwie ständig, wie soll man sagen, neues Blödsinnsöl in die Flammen gegossen hat. Also ich glaube mal als, wie soll ich das sagen, inklusiv emanzipatorisches Instrument, mit dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Bevölkerung wieder näher an seine Berichterstattung heranführt, kann man das auch nach Folge 1 schon als gescheitert betrachten. Man hätte allerdings auch schon irgendwie seinerzeit bei der Konferenz, als man die Idee erwogen hat, einfach irgendwelche Leute komplett unmoderiert vor sich hin reden zu lassen, die Frage stellen können, ist das gescheit? Aber, wie gesagt, ich begebe mich da weit über meine Fachkompetenz hinaus, ja. Weil wenn ich es so gut wüsste wie die Verantwortlichen, würde ja eine leitende Position im ORF begleiten.
Ja, der Peter Schöber, Geschäftsführer von ORF 3, sieht es augenscheinlich mittlerweile ähnlich wie du. Nach der ersten Sendung wird das Ding bereits in eine Sommerpause geschickt und man will nachbessern, wurde angekündigt. Also bin gespannt, was wir da im Herbst dann vielleicht noch erleben werden, weil immerhin so eine Produktion kostet jetzt einmal vorsichtig geschätzt 25.000 bis 30.000 Euro. Es ist doch relativ aufwendig mit mehreren Kameras, Technik und dergleichen mehr produziert. Und ja, ein paar Leute haben ja relativ viel gebirstelt, muss man ganz ehrlich gesagt sagen, während dieser Sitzung im Wirtshaus. Wird es ja irgendwie am Spesenkonto niederschlagen. Also ich bin gespannt, ob es diesen Talk im Herbst noch immer in dieser Form geben wird. Wenn, dann haben wir zumindest wieder Gesprächsstoff.
Ja, also ich habe vor einigen Jahren schon in einer Kolumne mit Florian Schäuber gemeinsam angeregt, dass man zum Beispiel die ja an unheilbarer Fahrtheit im Endstadium krankende Sendung im Zentrum dadurch aufwerten könnte, dass alle Debattanten verpflichtet sind, im 15-Minuten-Rhythmus Achtelgläser zu leeren und vielleicht so ein bisschen Schwung in die Sache kommt. Diesen Vorschlag möchte ich jetzt auch in der Sommerpause überdenken.
Ich glaube, du bist irgendwie gebuttert von der Weinindustrie. Ich hab den Verdacht, dass du irgendwie geschmiert bist von der Weinindustrie.
Nein, es ist lediglich eine intrinsische Affinität. Aber dass es auch untertags gesperrt ist für Minderjährige, finde ich sehr lustig. Ich durfte mal an einer Sendung teilnehmen, der das auch passiert ist. Das war Österreich, das ich mit Robert Ballfrader weitgehend geschrieben habe und einigen anderen Kombatanten. Und da gab es eine Szene, wo eine Figur mit einem doch sehr, sehr beachtlichen und sehr realistisch gestalteten Latexglied ausgestattet durchs Bild spaziert ist. Und das war ich. Und die Sendung war auch untertags nicht abrufbar.
Wieso warst du in einem Einhornkostüm unterwegs, muss ich da jetzt fragen?
Es war
dann was anderes?
War nur metaphorisch ein Einhornkostüm.
Ah, okay. Na gut.
Also es hat gegenüber waren Passanten, also die natürlich Dreharbeiten immer beobachten, und einer unserer Tontechniker hat den Dialog belauscht, wo eine Dame zu anderen gesagt hat, glaubst du, ist das echt die arme Frau?
Von der untersten Schublade geht es jetzt noch ein bisschen tiefer in den Berg hinein. Der Kanzler und die Verteidigungsministerin haben in den Regierungsbunker geladen, wohl auch um Stimmung für das Raketenabwehrsystem Sky Shield zu machen. Also ein quer über Europa koordiniertes Raketenabwehrschild, dessen Ankauf ja bevorsteht. Das Memorandum of Understanding ist bereits unterzeichnet. Weniger relevant für uns zwei als dieses grundsätzliche Sky Shield System, über das wir ja bereits ausführlich berichtet haben und ich verlinke es wie immer in den Shownotes, ist eine kleine Randnotiz von diesem Ausflug in den Regierungsbunker, denn bei dieser Stimmungstour mit dabei Richard Schmidt, Chefredakteur eines Mediums, das man Express nennt und das seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine in einem übertriebenen Maß die russische Propaganda widerspiegelt bzw. übermittelt. Und ich habe mit einigen Teilnehmern gesprochen, die einigermaßen überrascht waren über das Auftauchen von Richard Schmidt bei dem Termin, und da kommt man nur mit Einladung hin, und die haben schon gefragt, warum lädt man nicht gleich russische Spione direkt in den Regierungsbunker ein?
Naja, weil dann müsste man wahrscheinlich diesen russischen Spionen Presseförderung zahlen, und das schaut ja auch komisch aus. Also ja, ich bin immer sehr ambivalent, ob man das Medium Express überhaupt erwähnen soll, weil einerseits ein Wahnsinn, dass sowas gefördert wird, andererseits glaube ich, ist die Reichweite nach wie vor erfreulich überschaubar und bin an sich Anhänger des Satzes Don't make stupid people famous. Aber da doch eine der hartnäckigsten Russen-PR-Schleudern persönlich einzuladen, ist schon ein origineller Ansatz. Man sollte vielleicht immer wieder mal erwähnen, dass das Express-Medium von der Finanzierung des Herrn Schütz abhängt und seine Gattin, die Herausgeberin, glaube ich, sagt man da. Mhm. Und er schützt unter anderem Quartiergeber für den Herrn Viertasch ist. Und da einfach, glaube ich, ein paar Connections da sind, die gar nicht so appetitlich sind. In einer westlichen Demokratie würde man wahrscheinlich solche Leute nicht in den Regierungsbunker holen. Aber nachdem Österreich ja unter praktisch Welpenschutz steht und irgendwie sich sehr bemüht, das Image aufrechtzuerhalten, gar kein richtiges Land zu sein, kann man sowas vielleicht auch noch schmunzelnd abtun, man muss aber nicht unbedingt. Ja. Also auch da, wir haben die erste Folge von Die Vier da hat auch im Regierungsbunker gespielt. Wir haben aber damals keine Drehgenehmigung gekriegt und mussten das halt irgendwie mit Poppendeckelkulissen vortäuschen. Eigentlich nachträglich sehr ungerecht. Ich würde gern über ein zeitgemäßes Remake mit der Bundesregierung in Verhandlung treten. Allerdings, ob da sowas heutzutage noch produziert, ist eine andere Frage.
Naja, bei dem, was in ORF 3 derzeit läuft, wäre vielleicht schon das eine oder andere noch möglich.
Ja, vielleicht sollten wir uns einfach entmenscht aussaufen und gegenseitig mit den Handys filmen. Vielleicht wird das wieder Grundlage für eine öffentliche Plattform.
Letzter Satz zu Richard Schmidt, weil nicht wir beide sind es, die diesem Mann einen gewissen Fame verschafft haben. Der Mann hat zumindest in der Tonspur einen prominenten Auftritt im Ibiza-Video, wo Heinz-Christian Strache ihn als einen der wenigen fehlenden Journalisten in diesem Land bezeichnet, einer, der die FPÖ pushen kann. Nur für Sie nochmal zur Einordnung, über wen wir da gesprochen haben.
Er hat das ja auch selber in einem Interview mit erstaunlicher Offenherzigkeit bekundet, dass das ein super Doppelpassspiel ist zwischen der Webseite, also der Facebook-Seite von HC Strache damals und Krone.at-Internetauftritt, wo er der Chefredakteur war, dass sie sich da gegenseitig die Themen aufspülen und alle haben was davon, weil die Zugriffe sind so schön hoch. Also das ist auch ein journalistisches Selbstverständnis, das man gern und neidlos dem Herrn Schmidt erlässt.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Ich habe ihn bereits angekündigt und er ist wieder da. Für dich dein Vicky Slime und Piper-Moment dieses Sommers, wie du es sehr schön genannt hast, Peter Westenthaler. Vielleicht ist er auch demnächst wieder vor Gericht. Gegen ihn wird nämlich wegen Verhetzung ermittelt. Der blaue und orange Ex-Politiker und ehemalige Stronach-Gefährte, würde ich jetzt einmal so sagen, hat irgendwas in der Live-Sendung von Wolfgang Fellner gesagt. Was, das sagt die Staatsanwaltschaft nicht genau. Aber er muss sich jetzt eben wegen Verhetzung mal sozusagen gegen sich ermitteln lassen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Spannend an der ganzen Episode für mich. Auch Stefan Petzner ist ein ähnlicher Lapsus in einer Fellner-Sendung bereits passiert. Er hat damals abschätzige Kommentare über das chinesische Volk abgegeben. Auch bei ihm wurde wegen des ähnlichen Paragraphen ermittelt. Jetzt frage ich nur mal noch vorsichtshalber aus medienrechtlichen Gründen. Thomas, wenn du irgendwen beleidigst, ist das alles durch die Kunstfreiheit gedeckt, oder?
Wenn ich das Lied vom deutschen Kollegen Danger Dan richtig interpretiere, dann ja. Man sollte nicht unerwähnt lassen, obwohl es keine juristischen Folgen hat, dass ja auch der Nationalratspräsident Sobotka ein Geständnis auf Fellner TV abgeliefert hat, wo er eigentlich unprovoziert zum Fellner gesagt hat, Sie kennen das Geschäft, für jedes Inserat gibt es ein Gegengeschäft. Ne? Auch interessant, dass das nicht Eingang in den Korruptionsakt gefunden hat. Aber ja, also Fellner TV dürfte ein guter Nährboden für sowas sein. Ich meine, vielleicht wird ja Ö24 dann einfach der Fox News Argumentation folgen. Fox News nennt sich zwar News, hat aber in einem Gerichtsprozess damit argumentiert, dass man ja überhaupt kein Nachrichtensender sei, sondern dass das alles Unterhaltung ist. Und ist damit durchgekommen, das kann man natürlich die amerikanische, US-amerikanische Gesetzgebung nicht zwingend mit der österreichischen vergleichen, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass der Fellner, falls das irgendwann einmal sich auf den Sender erstrecken sollte, diese Anzeigenepidemie, einfach damit argumentiert, sagt, hurcht zu, habt ihr euch das angeschaut, ja? Ich meine, ihr glaubt es, Mama, ernst? Nicht böse sein.
Ja, andere Theorie. Wolfgang Fellner hat vielleicht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft und lockt die Leute dahin, um sie sozusagen ja ein bisschen vorzuführen, ins Licht zu rücken. Und dann passieren ihnen unter Anführungszeichen solche Aussagen und schnapp ist schon die Staatsanwaltschaft da. Vielleicht ist ja das auch irgendwie ein grundsätzlich ganz groß angelegtes Projekt der Staatsanwaltschaft, um einiger Personen habhaft zu werden, die im öffentlichen Fokus stehen.
Das könnte natürlich sein, dass wir alle Wolfgang Fellner falsch eingeschätzt haben und er sozusagen eine Art demokratiehygienische Resistanzbewegung aufgebaut hat und dann fast undurchdringlichen Tarnmantel eines Schaßsenders. Das halte ich als jemand, der sehr viel John le Carré-Romane gelesen hat für einen brillanten Zug. Was genau der Herr Westenthaler gesagt hat, weiß man noch nicht. Man weiß noch, dass er mittelbar. Also man müsste dann die ganzen Fellner-Sendungen anschauen und wer will das?
Tja, die sind zwar tagsüber verfügbar im Gegensatz zu ORF3-Sendungen, aber trotzdem, wer will seinen Tag mit Fellner TV verbringen?
Ja, und es ist ja doch, also man hätte ja lange geglaubt, dass der Peter Westenthaler ein bisschen geschützt wird durch seine augenscheinlich herzige Hoppertatschigkeit. Weil, wenn wir schon Vicky Slime und Piper haben immer gesagt, ein bisschen erinnert er an diese Moshi-Ski-Auffall, die ja zeitlang wahnsinnig am Hoch waren. Aber es ist ihm ja trotzdem schon die eine oder andere Verurteilung passiert. Und schauen wir mal, wie es diesmal weitergeht. Aber schön einmal wieder von dir gehört zu haben, Pizzi.
Oi, was ist denn da los?
Taylor Swift kommt im nächsten Sommer nach Wien und wird das Happelstadion gleich dreimal voll machen. Gebe zu, ich wäre vielleicht sogar gern dabei gewesen, habe mir dann doch hinzu entschlossen, statt Karten für die ganze Familie einfach 3 Wochen lang ein Haus am Meer zu buchen. In etwa in der Liga spielt, nämlich die Eintrittspreise für die Frau. Trotz allem muss man sagen, eine faszinierende Frau, die trotzdem ein bisschen im öffentlichen Fokus in den letzten Jahren noch immer so danach beurteilt worden ist. Ja, sie schreibt schier jeder über ihre Ex-Freunde. Sie ist irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel Female Empowerment für die breite Masse. Kann das ehrlicherweise nicht nachvollziehen, weil sie einfach wirklich coole Musik macht. Sage ich jetzt auch ganz offen. Falls jemand meinen Lieblingssong hören will, das Intro von Shake It Off, da ist eines der ganz wenigen Schlagzeug-Intros, das positive Energie vermittelt und das muss man mal zusammenbringen auf dem Instrument, finde ich. Eigentlich will ich gar nicht, dass du jetzt was dazu sagst, weil ich habe das jetzt einfach nur mal hochleben wollen, Punkt aus.
Ach so, ja, na bitte, es ist natürlich, dieser Podcast ist natürlich der Ort, um auch private Nöte, Sorgen und Fetische einmal zu bedienen. Keine Frage.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Gib zu, die vorangegangene Passage zu Taylor Swift war vielleicht auch nur die sehr elegante Einleitung zu einem anderen Thema, das es jetzt in die Nachrichten geschafft hat. Vor 20 Jahren gab es noch nicht Taylor Swift, zumindest nicht als prominente Musikerin, sondern Britney Spears. Und diese besagte Britney Spears bringt jetzt ein Buch heraus, ihre Autobiografie. Und sie hat es mit einem sehr schönen Satz beworben: I worked my ass off in therapy to get this book done, so you better like it. If not, it's okay.
Ja. Da muss man sagen, viel besser kann man es nicht bewerben. Das ist ein Satz, den man vielen Büchern voranstellen könnte, aber das gehört auch schon eher.
Ja, und man muss ja wirklich sagen, ich finde Autobiografien immer ein bisschen problematisch, weiß auch nicht, ohne jetzt da irgendwie nur ansatzweise zu wissen, was da drinnen steht, ob das jetzt lesenswert sein wird, aber all das, was man in den letzten Jahren über Britney Spears gehört und rezipiert hat, zum Beispiel auch die Netflix-Doku, wie sie sich sozusagen aus der Vormundschaft ihres Vaters zurückgekämpft hat, wie sie sozusagen wieder Frau ihres eigenen Lebens wurde, auch ihres eigenen durchaus beträchtlichen Vermögens. Ich finde, da ist schon ein unglaublich spannender Aspekt drinnen, wie Eltern Kinder auch missbrauchen können. Parallele zu Amy Winehouse kann man da natürlich auch ziehen. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar mehr Erziehungsratgeber manchmal drinnen, als die Frau Spears das jetzt vordringlich gedacht haben wird.
Naja, man weiß nicht, was sie sich gedacht haben wird, aber es gibt ja, weiß nicht, die Jackson 5 waren auch so ein Beispiel. Und also ohne mich jemals sonderlich für die Musik und interessiert zu haben und auch nicht eher nicht überdurchschnittlich für das gesamte Rundherum, ist es natürlich schon ein wilder Ritt. Ja? Also sozusagen vom Schulkindesalter zum Disney-Star abgerichtet werden und dann halt irgendwie den Wechsel in eine aber komplett vordesignte, clean Sexiness. Also da war ja irgendwie dieser Quatsch mit, dass sie ganz lange Jungfrau bleiben musste.
Ja, aus Marketinggründen, um in den Midwests auch noch CDs zu verkaufen damals.
Und dann noch diesen Problembären vom Vater zu haben, eine komplette, also Absturz in Drogen und Psychopharmaka ist ja in vielen Biografien aus dem Genre inkludiert. Und dann irgendwie wieder zurück und versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich schon der Stoff, aus dem interessante Geschichten gemacht werden. Aber persönlich, glaube ich, warte mal, bis 2, 3 Leute, deren Urteil ich vertraue, das gelesen haben und sagen, oh ja, das kann man lesen. Ansonsten lasse ich es mal erscheinen.
Kinder.
War es eine Sternstunde des Parlamentarismus? Darüber können wir noch diskutieren. Jedenfalls hat das EU-Parlament am Mittwoch für das Renaturierungsgesetz gestimmt. Im Vorfeld hatten vor allem die Europäische Volkspartei, zu der ja auch die ÖVP gehört, gegen dieses Vorhaben Stimmung gemacht. Sozialdemokraten, Grüne und Liberale hingegen hatten sich stark für dieses Gesetz eingesetzt. Am Ende wurden die Pläne dann denkbar knapp mit 336 zu 300 Stimmen angenommen. Hast du ein bisschen diese Debatte verfolgt, Thomas, zwischen dem Green Deal, den ja auch Ursula von der Leyen, die ja auch konservative Politikerin aus der EVP ist, eben ja massiv vorangetrieben hat und dann umgekehrt wieder die Argumente, die man gehört hat, man zerstört Landwirtschaft, man macht auch mit der Referenz, dass die Renaturierungsflächen auf 70 Jahre zurückgerechnet werden müssen, ein Ding der Unmöglichkeit auf, weil niemand kann die Zeit zurückdrehen. Hast du ein bisschen was von dieser Ambivalenz, die ja die Debatte auf vielen Ebenen trotz aller Polemik hatte, verstehen können?
Das, was ich am schlechtesten verstehen konnte, mich am schlechtesten einfühlen konnte, war natürlich die Position der EVP, wobei das natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass man sich einfach als Lobbyarm der Agrarindustrie sieht, wieder verständlich wird, aber halt auch nicht viel sympathischer. Die Argumente sind einerseits nicht wahnsinnig valide, würde ich mal sagen, die von dieser Seite gekommen sind. Und ich glaube, es ist eher ein Indiz für die zunehmende Social-Mediaisierung von Parteipolitik überhaupt. Also, dass es eher darum geht, irgendeinen möglichst radikalen und klaren Standpunkt zu vertreten, um die Gegner zur Weißglut zu treiben. Also das, eigentlich das, was im Social Media Trolling ist, ist mittlerweile Parteipolitik. Ob das jetzt die FDP in Deutschland ist, die radikale Opposition in der eigenen Koalition spielt, oder die Frau Mikl-Leitner, die halt vom Normaldenkenden als Richtschnur allen Handelns spricht, oder eben von einer total vernunftwidrigen, aber manchen Wirtschaftsinteressen in keineswegs allen dienenden Lobbypolitik. Es hat etwas von, es geht eigentlich nur mehr darum, wie positioniert man sich. Wie gesagt, das Geld im Hintergrund und das Lobbying sind natürlich ein Faktor. Aber langfristig wird das natürlich die einzige Möglichkeit sein, die europäische Landwirtschaft irgendwie am Überleben zu halten. Ja, weil tatsächlich das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, an die Grundlagen geht und man da zwar jetzt noch ein paar Jahrzehnte, vor allem eben in der Agroindustrie, ordentlich Profite draus schöpfen kann, aber das, um das bis zum Erbrechen abgenutzte Wort noch zu verwenden, einfach nicht nachhaltig ist. Und nachdem wir unfassbar viel Lebensmittel weghaben und noch viel mehr zum Erzeugen von billigem Fleisch, das jetzt nicht unbedingt überlebensnotwendig ist, verwenden, ist die ganze Geschichte mit Ernährungssicherheit so natürlich ein totaler Schatz. Also ob wir wollen oder nicht, wir werden irgendwie in ein paar Jahrzehnten alle sehr viel weniger Fleisch essen, weil sich mehr Leute dazu entschließen oder weil es einfach so teuer wird, weil die Formen der Produktion, die derzeit üblich sind, einfach nicht mehr zu halten sein werden. Und sozusagen jetzt Politik justament gegen die Vernunft zu machen, damit man irgendwie ein unverwechselbares Erkennungsmerkmal hat, das ist, glaube ich, auch, um das Wort nochmal zu verwenden, nicht nachhaltig.
Ja, man wird auch sehen, wie es beim Wahlpublikum ankommt. Im kommenden Jahr gibt es ja Parlamentswahlen, also Wahlen zum Europäischen Parlament. Bin gespannt, ob das Thema dann dort nochmals aufkommt oder ob man sich dann wieder vordergründiger Blickrichtung Flüchtlinge wendet oder ob dann vielleicht auch die Ukraine-Russland-Position eine relevante Rolle spielen wird. Ja, jedenfalls mein Kollege Andreas Lieb hat das jetzt mal in einem Leitartikel sehr deutlich geschrieben. Es war nicht unbedingt ein Ausweis für die ÖVP bzw. die EVP, dass sie sich wirklich als europäische tragende Rolle da jetzt irgendwie positionieren hätte können.
Na, das geht alles in Richtung, wie schon oft erwähnt, Profilschärfung nach dem Modell der US-amerikanischen Republikaner. Und wie lange das gut geht, werden vielleicht mal die nächsten US-Wahlen zeigen, wann das dann endgültig scheitern sollte, was ich für sehr wünschenswert halte, werden vielleicht auch die Nachäffer auf europäischem Boden einmal sie am Kopf kratzen und sich was anderes überlegen.
Ja. Wir überlegen uns schon einiges für die nächstwöchige Folge, die Sie dann natürlich wieder in Ihrem Podcast-Player haben, wie übrigens alle Podcasts der kleinen Zeitung. Denn aus irgendeinem Grund haben wir beschlossen, nein, die anderen machen Sommerpause, wir machen weiter. Also auch Fair and Female von meiner Kollegin Barbara Haas geht weiter, Delikt von meinem Kollegen David Knees geht weiter und natürlich Maurer und Schick den ganzen Sommer über hindurch. Denn ich finde, das ist, auch wenn es heiß ist, die Welt verträgt schon noch ein paar Nachrichten und ein bisschen mehr Einordnung dazu, als man es derzeit auf manchen Kanälen erreichen kann.
Ich finde, wir verdienen alle zumindest einen kräftigen männlichen Handschlag vom Arbeitsminister Kocher für unsere überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft.
Ja, vielleicht gibt es den schon nächste Woche. Nächste Woche gibt es jedenfalls eine Folge. Falls wir Sie angefixt haben und Sie ein bisschen weniger News-Awarder sind, als Sie es noch vor 25 Minuten waren, schauen Sie auf www.kleinezeitung.at nach. Dort gibt es noch mehr Nachrichten. Und falls Sie hingegen jetzt noch mehr angefixt sind und noch mehr Satire haben wollen, schauen Sie auf www.thomasmaurer.at. Dort gibt es bereits einige Tourtermine für den Herbst.
Sehr elegant beworben. Ich danke. Ja, was ist eigentlich noch offen? Offen? Ja, natürlich. Wir sind ein Traditionspodcast und deswegen hören wir auch traditionell auf, so wie immer, nämlich
Tschüss und schleicht euch!